BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch zu einer Refresh-Folge wieder mit dabei sind. Am vergangenen Sonntag haben wir gesprochen über Ungleichheit und Glück und haben gezeigt, dass die Behauptungen, wonach ungleichere Gesellschaften unglücklichere Gesellschaften wären, einfach nicht stimmt. Die Wahrheit ist eher, dass absolute Armut und Ungerechtigkeit zu Unzufriedenheit führt. Es ist weniger schlimm, wenn der Nachbar mehr hat als man selbst. Was schlimm ist, wenn man selber keine Chance hat, selber mehr zu bekommen. Das Thema eben durch eigene Leistung Vermögen bilden, Vermögen schaffen. Das Thema generell Vermögensbildung findet immer wieder in diesem Podcast statt. Wir wissen aber auch, dass Glück eben viel mehr ist als nur Vermögen. Glück wird von vielen Faktoren bestimmt und es gibt sogar eine eigene ökonomische Glücksforschung. Diese zeigt, dass die Deutschen glücklicher geworden sind, was überraschen könnte angesichts der Lage des Landes. Grund genug, kurz mal zu schauen auf die Glücksforschung und ein Gespräch in Erinnerung zu rufen mit dem wohl weltweit bekanntesten Glücksforscher, mit Professor Bruno Frey. Ich finde, am heutigen Mittwoch sollten wir uns ruhig mal mit Glück beschäftigen. Ich hoffe, Sie finden das auch. Fangen wir also an. Am vergangenen Sonntag hatte ich in Folge 409 den Sozialpsychologen Nicolas Sommet von der Universität Lausanne zu Gast. Sommet hat in seiner Meta-Analyse die These widerlegt, dass wirtschaftliche Ungleichheit Menschen unglücklich mache. Nach Korrektur der Verzerrung ist die Aussage eindeutig. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wohlbefinden. Die politische Konsequenz ist eindeutig. Zum einen geht es nicht darum, den Gini-Koeffizienten zu senken, sondern es geht darum, wirkliche Armut zu bekämpfen. Zum anderen geht es darum, Chancengerechtigkeit herzustellen. Chancengerechtigkeit dürfte ein viel wichtiger Faktor sein fürs Glücksbefinden als einfach nur eine Ergebnisgleichheit. Und blickt man auf Deutschland, so stellen wir fest, irgendwie stehen wir gar nicht so schlecht da. Es gibt nämlich Studien, die jedes Jahr erfassen, wie es denn um das Glücksbefinden von Bevölkerung in der Welt steht. In der neuesten Ausgabe des sogenannten World Happiness Reports vom März dieses Jahres gibt es eine erstaunliche Antwort. Deutschland ist um 5 Ränge auf Rang 17 nach oben gerückt. Und das in einer Zeit, in der man feststellen muss, dass der Wirtschaft nicht gut geht und die Polarisierung der Gesellschaft zunimmt. Das schauen wir uns mal genauer an. Der Weltglücksbericht wird vom Wellbeing Research Center der Universität Oxford in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Gallup und dem UN Sustainable Development Solutions Network herausgegeben. Federführend sind die Ökonomen John Halliwell, Richard Layard und Jeffrey Sachs. Was passiert in dieser Studie? Die Datenbasis ist der sogenannte Gallup World Poll. Das ist eine repräsentative Umfrage in rund 140 Ländern. Kernindikator, die sogenannte Cantrill-Leiter. Menschen bewerten dabei ihr eigenes Leben auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das Bestmögliche und 0 das schlechteste vorstellbare Leben repräsentieren. Der Bericht 2026 aggregiert die Daten aus den Erhebungswellen 2023, 2024 und 2025. Das heißt, die Länderplatzierungen basieren auf einem 3-Jahres-Durchschnitt. Und es gibt 6 Faktoren, die laut den Analysten erklären, ob ein Land oder eine Bevölkerung glücklicher ist oder weniger glücklicher ist. Statistisch relevant sind das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die gesunde Lebenserwartung, soziale Unterstützung, Freiheit für Lebensentscheidungen und die Wahrnehmung von Korruption bzw. Vertrauen in Institutionen. Bemerkenswert ist, die wirtschaftliche Ungleichheit, die wir letzten Sonntag intensiv diskutiert haben, findet sich nicht unter den Faktoren, die das relative Glücksempfinden von Bevölkerungen erklärt. Deutschland, das ist erfreulich, hat sich im Weltglücksreport 2026 etwas nach vorne entwickelt.
Deutschland belegt im World Happiness Report 2026 den 17. Platz von 147 gerankten Ländern mit einem Cantril Ladder Score von 6882. Damit verbessert sich Deutschland um 5 Plätze gegenüber dem 22. Platz im Bericht 2025 und ist eines der wenigen westlichen Industrieländer mit einer Verbesserung im laufenden Jahr neben Portugal, Island und Finnland.
Ich finde das bemerkenswert. Deutschland auf Platz 17. Die USA liegen auf Platz 23, Frankreich Platz 33, Italien Platz 38 und Großbritannien Platz 29. Wir haben uns um 5 Plätze verbessert und das trotz der wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Es kann natürlich auch sein, dass die Studie einfach den festen Blick in den Rückspiegel hat und wir in den kommenden Jahren wieder abstürzen. Interessant ist, dass der Weltglücksbericht sich 2026 einem speziellen Thema mit besonderer Aufmerksamkeit gewidmet hat, nämlich dem Einfluss digitaler Medien auf das Wohlbefinden. Nach eigener Aussage sind hier die Ergebnisse eindeutig.
Lebenszufriedenheit ist bei leichter Social-Media-Nutzung am höchsten, also weniger als eine Stunde pro Tag. Nach Korrektur für endogene Verzerrung offenbaren unsere Schätzungen, dass höhere tägliche Internetnutzung Wohlbefinden im Durchschnitt reduziert. Insbesondere Social-Media-Nutzung wird bei hoher Intensität problematisch. Sobald Menschen mehr als etwa 5 Stunden pro Tag mit Social Media verbringen, beobachten wir konsistent niedrigeres Wohlbefinden. Betroffene berichten mehr Stress, mehr depressive Symptome und mehr negative Vergleiche mit anderen.
Das heißt, bis zu einer Stunde Social Media am Tag kein negativer Effekt. Über 5 Stunden Social Media pro Tag, klar, reduziertes Wohlbefinden, mehr Depressionssymptome. Ich denke, das sollten wir alle ernst nehmen. Ich weiß selber, wenn ich mich jetzt zu lange auf X herumtreibe, dann bin ich ausgesprochen schlecht gelaunt. Neben dem Weltglücksbericht gibt es eine zweite prominente Erhebung, die ebenfalls im März diesen Jahres erschienen ist. Der sogenannte Ipsos Happiness Index 2026. Hierzu werden 23.000 Menschen in 29 Ländern befragt, davon 1.000 in Deutschland. Der Ipsos-Report fragt nicht nach einer Punktbewertung der Lebenszufriedenheit, sondern ist direkter. Er fragt, alles zusammengenommen, sagen Sie, sind Sie derzeit sehr glücklich, ziemlich glücklich, nicht besonders glücklich oder überhaupt nicht glücklich?
In Deutschland bezeichnen sich aktuell 72% der Befragten als glücklich, ein Plus von 8 Prozentpunkten gegenüber 2025. Weltweit bezeichnen sich 74% der Befragten als glücklich. Als stärkste Auslöser für Unglück nennen die Deutschen die eigene finanzielle Situation mit 57%, gefolgt von der psychischen Gesundheit mit 33% und der körperlichen Gesundheit mit 32%. Für 20% der Bundesbürger ist die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland ein Grund für Unzufriedenheit. Zugleich wird sie besser bewertet als im Vorjahr.
Die Finanzsituation ist Unglücksgrund Nummer 1. 57% nennen die eigene Finanzlage als ein Faktor, der sie unglücklich macht. Das passt übrigens auch zum Befund von Somme vom letzten Sonntag. Es ist nicht die Ungleichheit, sondern die eigene absolute wirtschaftliche Lage, die das Wohlbefinden bestimmt. Die Wirtschaftslage taucht nur auf Platz 5 auf, bei den Gründen für unglücklich sein. Nur 20% haben es angegeben. Ich finde es interessant und ich glaube, es ist ein großer Kontrast zu dem, was wirklich gerade in der Wirtschaft passiert. Generell kann man feststellen, trotz der Krisenstimmung im Land ist das Glücksgefühl gestiegen. 72% glückliche Menschen in Deutschland plus 8 Prozentpunkte. Doch was steht eigentlich hinter dem Glück? Es gibt in der Tat eine ökonomische Forschung, die sich damit beschäftigt. Pionier ist unstrittig Professor Bruno Frey von der Universität Basel. Sein Standardwerk Happiness and Economics, How the Economy and Institutions Affect Human Wellbeing aus dem Jahr 2002, gemeinsam mit dem Co-Autor Alois Stutzer, geschrieben, hat das gesamte Feld der ökonomischen Glücksforschung begründet. In diesem und seinen späteren Werken hat Frey über die Jahre eine klare Diagnose herausgearbeitet, welche Faktoren messbar zum Wohlbefinden einer Bevölkerung beitragen. Diese sind erstens absolute Einkommen. Höhere Einkommen wirken auf Wohlbefinden, allerdings mit einem abnehmenden Grenznutzen. Zweitens Arbeit und Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit reduziert Wohlbefinden weit über den Einkommensverlust hinaus. Der sogenannte psychosoziale Effekt ist größer als der finanzielle. Drittens, Institutionen und politische Mitsprache. Frei und Stutzer haben in der Schweiz gezeigt, in Kantonen mit stärkeren direktdemokratischen Rechten sind die Menschen signifikant glücklicher. Der Effekt ist so groß wie ein erheblicher Einkommenssprung. Viertens, Vertrauen und soziale Beziehungen. Das Vertrauen in Mitbürger und Institutionen erklärt einen erheblichen Teil der Länderunterschiede im Wohlbefinden. Es ist der Faktor, in dem Nordeuropa dominiert, weshalb auch die nordeuropäischen Staaten traditionell das Weltglücksranking anführen. Fünftens, Föderalismus und Dezentralisierung. Menschen sind glücklicher, wenn sie das Gefühl haben, Entscheidungen werden nah bei ihnen getroffen und sie können sie beeinflussen. Das ist der Schweizer Ansatz. Und sechstens, Inflation und wirtschaftliche Stabilität. Preisstabilität wirkt sehr deutlich auf das Wohlbefinden. Ein Punkt, den auch Nicolas Sommet am vergangenen Sonntag klargemacht hat. Auch in der Liste von Frei kommt wirtschaftliche Ungleichheit nicht vor. Er spricht auch nicht von reichen Steuern oder einer unnötig hohen Vermögenskonzentration. Freies Antwort auf die Frage, was macht glücklich, lautet seit über 20 Jahren im Kern. Gutes Einkommen, funktionierende Institutionen, Preisstabilität, politische Teilhabe und Vertrauen. Das soll die deutsche Politikdebatte sich wieder in Erinnerung rufen. Ich fand das gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen sehr relevant und habe deshalb gedacht, es lohnt sich, mein Gespräch mit Bruno Frey von Ende 2022 an dieser Stelle wieder in Erinnerung zu rufen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Bruno Frey kommen, noch der Hinweis auf eine aktuelle Kampagne des Handelsblatts. Noch bis zum 10. August können Sie das Handelsblatt zum Vorteilspreis abonnieren. 12 Monate lang mit 50% Rabatt. Ein Angebot für alle, die mal hinter die Schlagzeilen blicken wollen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/rabatt50 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bruno Frey.
Bruno Frey, Jahrgang 1941, ist Schweizer Wirtschaftswissenschaftler, Permanent Visiting Professor an der Universität Basel und Mitgründer des Centers for Research in Economics and Wellbeing, CRU. Er hat in Zürich Volkswirtschaftslehre studiert und promoviert, war von 1977 bis 2012 Professor an der Universität Zürich und hat über 350 Aufsätze in Fachzeitschriften und rund 2 Dutzend Bücher veröffentlicht. Er gehört zu den weltweit führenden Forschern im Feld der Kulturökonomik und der ökonomischen Glücksforschung. Sein Aufsatz What Can Economists Learn from Happiness Research von 2002 gilt laut einer Bibliometrieanalyse im Journal of Happiness Studies als der meistzitierte Aufsatz der gesamten Disziplin.
Ich habe Bruno Frey Ende 2022 gesprochen. Damals, das war kurz nach dem Beginn der Energiepreiskrise infolge des Krieges in der Ukraine, war die Öffentlichkeit in Deutschland alles andere als glücklich. Frey hat mir erklärt, warum das dennoch kein bleibender Zustand sein muss und was die Politik konkret tun kann, um das Glücksniveau einer Gesellschaft zu heben. Ich finde das Gespräch auch heute, fast 4 Jahre später, immer noch hochrelevant. Sehr geehrter Herr Professor Frey, ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und danke für Ihre Zeit.
Ja, ich freue mich auch.
Herr Professor Frey, Sie sind Ökonom, aber Sie sind gleichzeitig, glaube ich, berühmt für Ihre Glücksforschung. Und deshalb dachte ich mir, ich möchte mal ein bisschen besser verstehen, was denn der Ökonom eigentlich zu Glück zu sagen hat. Weil meine bescheidenen Kenntnisse sind die, dass man sagt, naja, je höher der Wohlstand, je höher das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, desto glücklicher sind die Menschen eigentlich auch. Und eine andere Lehre, die ich mal gehört habe, war, sinkender Wohlstand geht nicht einher mit zunehmendem Glücksgefühl. Aber vielleicht irre ich mich ja da auch, vielleicht können Sie mich da mal ein bisschen aufklären.
Nein, das stimmt genau, was Sie gesagt haben. Es ist immer noch so, dass ein zunehmendes Einkommen macht die Leute glücklich. Aber es ist natürlich so, dass Glück ist etwas abnehmend. Ist also so, wenn man doppelt so viel verdient wie vorher, anstatt 100.000 Euro ganz plötzlich 200.000 Euro, dann ist man nicht zweimal so glücklich. Und da muss man auch dazu sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man muss sich vernünftig mit anderen Leuten vergleichen und nicht immer mit Personen, die sehr viel mehr verdienen. Wenn man das tut, dann ist man immer unglücklich, weil die anderen haben dann immer mehr, fast definitionsgemäß.
Ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass es eine Studie gab, dass gerade in Deutschland sehr ausgeprägt ist das Gefühl, wenn Leute gefragt werden, möchtest du statt, keine Ahnung, heute 50.000, möchtest du 100.000 verdienen, finden Leute gut. Und wenn wir sagen, dein Nachbar verdient aber dann 150.000, dann finden sie es nicht gut und würden eher dafür sein, dass beide bei 50.000 bleiben. Ich meine, stimmt das? Gibt es solche Studien, die zeigen, dass die Leute lieber auf Gehalt verzichten, Hauptsache sie werden gleicher behandelt? Oder ist das einfach nur ein Gerücht, was eigentlich gar nicht stimmt?
Ja, es ist schon eher ein Gerücht. Weniger verdienen will fast niemand. Hier haben wir ein gewisses Problem, nämlich viele Leute denken, dass Glück allein aus dem Bauch kommt. Und das stimmt einfach nicht. Wer wenig Geld verdient, der muss dauernd an Geld denken. Das ist das Verrückte. Währenddem, wenn man ein vernünftiges Einkommen hat, dann kann man das einteilen. Währenddem, wenn jemand arm ist, muss er sich fragen, was kriege ich heute Abend zum Essen? Kann ich meine Miete noch bezahlen? Wenn etwas im Haushalt kaputt geht, ist es bereits eine Katastrophe. Zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt geht und das müsste jemand reparieren und man hat wenig Geld, dann ist das bereits eine sehr anstrengende Sache. Wenn man mehr Geld verdient, macht man das so nebenbei. Und das ist natürlich schon sehr gut für das eigene Wohlbefinden.
Bevor wir jetzt da weitergehen, würde ich mich doch gerne von Ihnen wissen, in Ihren Forschungen, wie haben Sie denn das Glück überhaupt, wie haben Sie Glück definiert und wie haben Sie das Glück hinterher, das Glücksgefühl gemessen? Waren das einfach nur Selbstauskünfte oder wie läuft sowas ab?
Wir haben ganz genau das Glück nicht definiert, sondern wir haben Vertrauen, dass die Menschen wissen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Wir haben also Vertrauen in die Leute. Und auf einer Skala von 0, was bedeutet extrem unglücklich, total unglücklich, bis 10, wo jemand sagt, ich könnte nicht glücklicher sein, hier sich einzustufen. Und es kommt raus, dass in Deutschland, der Schweiz und Österreich und auch Europa generell die Leute so zwischen 7 und 8 sind. Und das ist natürlich höchst erfreulich. Also die Leute sind im Großen und Ganzen mit ihrem Leben zufrieden. Die genaue Frage ist die, alles in allem genommen, wie zufrieden sind sie mit dem Leben, das sie führen? Und das bedeutet auch, dass sie führen, ist etwas Längerfristiges. Alles in allem bedeutet nicht, dass das, weil das Wetter heute gerade schön ist oder hässlich, dass man dadurch davon abstrahiert. Und wir können dann diese Antworten vergleichen mit etwas, was ein vernünftiger Mensch mit Glück in Zusammenhang bringt. Zum Beispiel Leute, die ein höheres Maß an Zufriedenheit angeben, die lächeln mehr, sie sind optimistischer, haben weniger Probleme am Arbeitsplatz, haben weniger Probleme in der Familie. Das zeigt, dass diese Antworten nicht einfach irgendetwas sind, sondern auf etwas durchaus Sinnvollem aufbauen.
Es gibt aber doch auch Unterschiede zwischen Ländern, obwohl die ähnlich reich sind. Also ich habe mal so Studien gelesen über gibt es einen Glücksindex, jetzt weiß ich nicht, was ich von dem halten, werden Sie mir gleich sagen. Und da waren ja zum Beispiel, die Schweiz ist immer weit vorne, die skandinavischen Länder sind weit vorne, Deutschland ist beispielsweise nicht so weit. Also wir sind ja durchaus auf einem hohen Einkommensniveau, aber die Deutschen gelten, sind deutlich, also habe ich zumindest gelesen, deutlich weniger zufrieden mit ihrem Leben. Und wenn wir mal ganz extrem blicken in die USA, wo ja das Pro-Kopf-Einkommen auch deutlich höher ist als in Deutschland, ist das Glücksgefühl auch tiefer. Also ist das Messproblematik? Sind die Amerikaner generell unglücklich oder die Deutschen generell, weil wir eher so ein bisschen pessimistischer sind oder so? Oder meine Podcast zu viel höher, könnte man auch sagen. Oder ist das, gibt's da auch andere Faktoren als nur das Einkommen?
Ja, das ist ganz, ganz entscheidend, was Sie jetzt gesagt haben. Als Ökonom schaut man immer die Welt an, dass es viele Faktoren gibt, die etwas beeinflussen. Eben auch das Glück oder das Wohlbefinden. Und es ist ganz sicher nicht nur das Einkommen, sondern 3, 4 andere ganz wichtige Faktoren. Das kann erklären, warum ein Land, das das gleiche Pro-Kopf-Einkommen hat, dass in diesem Land die Leute glücklicher oder weniger glücklich sind, weil eben die anderen Faktoren ungünstig sind. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten die Unsicherheit in Bezug auf Kriminalität, das bedrückt natürlich die Leute. In anderen Ländern ist zum Beispiel die Gesundheitsversorgung nicht so gut wie in Deutschland oder in der Schweiz. Also man hört zum Beispiel in England, dass wenn man eine dringende Operation braucht, man Wochen und Wochen warten muss. Und in Deutschland und der Schweiz, und ich nehme auch in Österreich, geht das viel schneller. Und das ist sehr wichtig für die Personen, die davon betroffen sind.
Also es ist sozusagen, es ist quasi, einfach gesprochen, ist es das Einkommen, aber es ist gleichzeitig quasi die gesellschaftliche Infrastruktur, so würde ich es mal nennen. Ja. Weil Sicherheit und Gesundheitsversorgung ist so gesellschaftlich, das würde ich so als gesellschaftliche Infrastruktur bezeichnen.
Ja, also wir haben 4 andere Faktoren, würde ich gerne anführen, die das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit stark beeinflussen. Das erste ist, man muss viele Freunde, Bekannte und eine gute Familiensituation haben. Das ist ganz interessant. Man muss nicht unbedingt enge Freunde haben, sondern auch einfach viele Bekannte, mit denen man sich immer wieder trifft und mit denen man sich austauscht. Oder umgekehrt gesagt, was nützt es, wenn man 1 Million pro Jahr verdient und man hat keine Freunde? Das ist doch völliger Blödsinn, nicht?
Das würde aber, das muss ich kurz einhaken, das verstehe ich, aber das ist ja ein Punkt, das gilt ja für jeden Menschen in der Welt. Das würde nicht einen Unterschied zwischen Schweizern und Deutschen erklären, weil ja ich jetzt mal nicht annehme, dass die Deutschen im Prinzip weniger Freunde haben als die Schweizer. Also These. Also insofern, das ist ja eigentlich ein Punkt, was nicht Nationenunterschiede erklären würde, sondern im Prinzip, was in einem selber liegt.
Ja, aber der dritte Faktor ist die Gesundheit und die psychische.
Ja, also okay, jetzt sind schon dritte. Jetzt habe ich jetzt unterbrochen. Ja. Also der erste Faktor, müssen ja 3. Der erste Faktor war Freunde Einkommen. Und Bekannte.
Nein,
was war der zweite
Faktor? Das erste ist Einkommen. Ah. Das zweite sind Freunde und Bekannte. Das dritte ist jetzt Gesundheit. Und zwar psychisch. Das ist eigentlich klar. Wenn jemand psychisch krank ist, dann ist er wohl nicht glücklich, sonst wäre er nicht psychisch krank. Das ist fast eine Definition. Aber auch physische Krankheiten beeinträchtigen das Leben erheblich. Da spielt nun wirklich auch die Versorgung durch das Gesundheitssystem eine große Rolle. Und das ist eben in den skandinavischen Ländern, die Sie vorher erwähnt haben, offenbar sehr gut. Und in anderen Ländern, also ich nenne jetzt wieder die Vereinigten Staaten, da ist man wunderbar versorgt, wenn man sehr viel Geld hat, aber wenn man weniger Geld hat, ist die Gesundheitsversorgung nicht besonders gut. Und dann kommt noch dazu, dass man ja die Medikamente in den Vereinigten Staaten ohne weiteres überall kaufen kann und dann gibt es diese Abhängigkeiten von Medikamenten und Opiaten. Und das hat ja sehr viele Tote gekostet schon. Dann gibt es etwas Viertes, das außerordentlich wichtig ist meines Erachtens. Das ist die politische Organisation, in der man lebt. Also wie ist das Land politisch organisiert? Und da gibt es große Unterschiede. Stellen Sie sich vor, Sie seien zum Beispiel heute in Libyen oder in Syrien. Wie kann man da glücklich sein, nicht? Das ist ja eine furchtbare Situation oder heute in der Ukraine. Währenddem in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch Frankreich sind die politischen Verhältnisse ja zufriedenstellend. Es sind Demokratien. Wir haben eine Untersuchung gemacht, mein früherer Mitarbeiter Alois Stutz und ich, wo wir sagen, dass direkte Mitbestimmung mit Hilfe von Volksabstimmungen die Leute wirklich glücklicher macht, weil sie das Gefühl haben, sie würden ernst genommen von den Politikern.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Jetzt muss ich da mal kurz einhaken, weil ich habe ja auch mal in der Schweiz studiert und ich bin auch sehr oft Gast in Ihrem schönen Land. Und wenn ich das beobachte, sage ich jawohl, es gibt eine Diskussion vor den Volksabstimmungen und die Nachrichten zeigen immer die Themen und bereiten gut darauf vor. Aber die Beteiligung der Bürger ist doch sehr gering. Also ist das mehr die Möglichkeit, es zu machen, als es ist eher die theoretische Möglichkeit, abstimmen zu können, als das praktische Abstimmen?
Sehr schöne Analyse, ja, das ist es nämlich genau. Wenn man zufrieden ist mit dem Zustand, braucht man ja nicht unbedingt abzustimmen. Das ist die Erklärung. Aber in der Schweiz, das ist sehr wichtig, verändert sich die Beteiligung sehr stark bei unwichtigen Abstimmungen, die es natürlich auch gibt. Da stimmen nicht sehr viele Leute ab. Aber zum Beispiel bei Europafragen, soll die Schweiz in die Europäische Union direkt oder indirekt, da geht das sehr weit hoch. Oder bei Fragen der Landesverteidigung, das ist auch bisher umstritten gewesen, jetzt übrigens seit dem leider europäischen Krieg nicht mehr so sehr. Da geht's auch hoch, weil manche Leute finden, warum brauchen wir 35 Kampfflugzeuge, die so viel Milliarden kosten? Man könnte doch was anderes damit machen. Und das ist dann umstritten und dann beteiligen sich die Leute viel mehr.
Wenn ich jetzt Deutschland betrachte, also in Deutschland gibt es ja Themen, die wären nicht mehrheitsfähig gewesen, wenn es Volksabstimmungen gäbe. Und darum gibt es ja bei uns auch aufgrund der Tradition, auch nach den Erkenntnissen von Weimar, eben keine Volksabstimmung. Also ich sage mal historisch, hätte es eine Volksabstimmung darüber gegeben, ob wir die D-Mark abschaffen, hätten wir heute noch die D-Mark. Hätten wir eine Volksabstimmung gemacht bezüglich einiger Dinge in Europa, glaube ich, dass heute die EU anders aussehen würde. Und die Politiker sagen immer, wir sind dann quasi, naja, wir sind klüger als das Volk, sage ich jetzt mal so. Die würden es vielleicht nicht so formulieren offen oder nur hinter der vorgehaltenen Hand. Nur dann heißt es doch eigentlich, solche politischen Handlungen senken das Glücksgefühl der Bevölkerung.
Also die Politiker glauben in der Tat, dass sie mehr wissen oder klüger sind als der Rest der Bevölkerung. Aber sie haben auf die Weimarer Republik hingewiesen. Das war nicht das Volk, das Hitler zuerst an die Macht gebracht hat. Es waren genau die Politiker, die das ermöglicht haben. Und das wird falsch interpretiert. Es war keine Volksabstimmung. Und Hitler hat ja zuerst auch keine Mehrheiten gekriegt. Allerdings, als er dann an der Macht war, hat er ja genau die Volksmeinung unterdrückt. Ich glaube, dass bei grundlegenden Fragen das Volk durchaus eine kluge Einschätzung hat. Aber jetzt ist ganz entscheidend dabei, dass man nicht Volksabstimmungen einfach von oben her diktiert, wie bei Brexit, und dann keine vernünftige Diskussion darüber hat. Man muss wirklich die beiden Seiten, diskutieren und kennen und die Vor- und Nachteile durch Experten, da spielen dann Experten eine ganz große Rolle, dargestellt erhalten. Und dann kann man vernünftig entscheiden. Und ich glaube eben nicht, dass die Mitglieder des Bundestages beispielsweise so gut orientiert sind. Es gibt eine Fernsehsendung, wo ja die Leute, die Bundestagsabgeordneten bei der wichtigsten Abstimmung, das hat der Präsident des Bundestages gesagt, jetzt kommt die wichtigste Abstimmung in dieser Legislaturperiode. Und es ging um einen Kredit, um einen Riesenkredit. Ich glaube, zur Deckung der Schulden der südlichen Länder, irgend sowas. Und dann wurden die Bundestagsabgeordneten gefragt, um wie viel geht es? Zwei oder drei haben gesagt, ja, das weiß ich nicht. Aber sie sind hingegangen, um abzustimmen. Einer hat gesagt, ja, das geht wohl um 20 Millionen. Eine andere hat gesagt, nein, das sind 50 Millionen. Und nur ein einziger hat die richtige Summe genannt. Also man darf nicht glauben, dass Politiker so gut informiert und auch so gut abwägen können. Denn das meiste geht sie auch nicht persönlich an. Sie zahlen ja diese Millionen nicht.
Das ist leider eine sehr traurige Tatsache, in der Tat. Aber, und es ist auch gut, dass Sie das gesagt haben, aus der schweizerischen Sicht, als wenn ich das gesagt hätte. Wir haben jetzt festgehalten, Einkommen, Freunde, Sicherheit, Gesundheit, Mitbestimmung. Ich habe jetzt mal 5 Faktoren. Ja, ja, gibt es noch weitere Faktoren, die relevant sind aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das ist noch das, was glücksrelevant ist, oder sind das die Kernfaktoren?
Ja, also etwas, was jetzt gerade relevant geworden ist, ist das Pendeln. Die meisten, viele Arbeitnehmende pendeln ja. Und manchmal ist das mehr als eine Stunde. Das kann leicht über eine Stunde pro Tag gehen, manchmal 1,5 oder sogar 2 Stunden. Und das ist Zeit, die als unangenehm empfunden wird. Zwar, wenn man die Leute direkt fragt, ist Pendeln schlimm, sagen sie, nein, ich lese da die Zeitung, mache das und das. Das müssen sie natürlich sagen, weil sonst der Fragende sagt, ja, warum pendeln sie denn, wenn es so schlimm ist? Aber wir schauen einfach unterschiedliche Haushalte an, solche, bei denen eine Person pendelt und eine andere Haushalte, in dem nicht gependelt wird. Und wir finden, die Nichtpendler sind glücklicher. Und das ist ja jetzt gerade ein bisschen flexibler geworden, wobei ich allerdings glaube, man sollte schon auch mit seinen Arbeitskollegen zusammen sein und mit ihnen diskutieren. Und genau das informelle Diskutieren ist so wichtig. Also ich würde jetzt nicht argumentieren, man soll nur noch Homeoffice betreiben, sondern ich glaube, man sollte mit seinen Arbeitskolleginnen und Kollegen wirklich auch intensiv diskutieren und auch so Probleme, die nicht offiziell diskutiert werden oder von oben aufoktroyiert werden, sondern ganz, ganz direkte Sachen.
Herr Professor Frey, jetzt muss ich noch mal eine Frage noch mal nachhaken, weil Sie haben, also die Schlussfolgerung beim Pendeln wäre jetzt zu sagen, der Staat stellt sicher die richtige Infrastruktur. Zum einen eine gute Internetinfrastruktur, was das Homeoffice erleichtert. Aber prinzipiell, was das Homeoffice erstmal erleichtert, wohl wissend, dass wir wollen, dass die Mitarbeiter sich treffen. Da bin ich in einer Meinung. Das zweite wäre, die Pendelzeiten zu verkürzen durch eine bessere Ausbau der Infrastruktur. Also schnellere Züge, sauberere Züge. Also das wäre ja auch ein Hebel, quasi um so einen Teil der Bevölkerung, eben die Pendler, glücklicher zu machen.
Ja.
Ja. Und das andere ist eben dann natürlich die Wohnfrage zu klären oder aber auf eine Dezentralisierung der Wirtschaft zu setzen, dass eben die Firmen zu den Mitarbeitern kommen und nicht alle jetzt in Zürich sitzen oder alle in Frankfurt und München sitzen.
Ja, ja, genau, ja. Also da kann man noch einiges machen. Also ich will jetzt nichts Negatives, besonders Negatives über die Deutsche Bundesbahn sagen, aber
das brauchen Sie auch nicht, alle Hörer wissen Bescheid.
Ja, ja, alle wissen Bescheid. Wenn ich das einfach so sagen darf, in der Schweiz funktioniert das besser. Also bei uns wird ja offiziell der Ansager in einem Zug entschuldigt sich, wenn ein Zug 3 Minuten zu spät ankommt. Und ich finde, das ist eigentlich richtig. Und in der Schweiz wird natürlich auch viel gependelt, selbst zwischen Bern und Zürich, was ja immerhin einige Zeit in Anspruch nimmt.
Ja gut, aber die Schweiz hat ja auch einen anderen Ansatz. Ich meine, jetzt sind wir bei der Bahn. Wir kommen wieder zurück zum Hauptthema. Ja. Aber im Prinzip habe ich verstanden, in der Schweiz ist es einfach so, Anschlusszüge warten nicht. Es gibt einen ganz goldenen Grundsatz. Sie fahren einfach pünktlich. Das heißt, bei uns ist ja so, die Verspätung schleppt sich ja durchs System. Und die Schweizer haben gesagt, lieber ein paar Leute unglücklich machen, die den Anschluss verpassen, als alle unglücklich machen, dass sie dann auch so spät sind. Und das finde ich ja einen vernünftigen Ansatz. Also glücksmaximierend ist doch einfach, es warten keine Anschlüsse.
Ja. Also darüber weiß ich jetzt nicht.
Ja, habe ich nochmal gelesen.
Es leuchtet aber komm mal, mir rein.
Ich habe jetzt einen Aspekt noch, will ich noch gerne einbringen, weil ich habe mal gelesen, das habe ich in meinem Buch auch zitiert, ich komme jetzt gerade auf die Quelle nicht, aber dass Menschen, die Vermögen besitzen, auch glücklicher sind. Sie haben immer nur Einkommen erwähnt und ich habe Studien gelesen, selbst Leute mit geringem Einkommen, wenn die etwas Vermögen besitzen, also etwas Ersparnisse haben, dass die glücklicher sind als Menschen, die das nicht haben. Stimmt das auch oder ist das nicht so ein relevanter Aspekt?
Es ist weniger relevant als das laufende Einkommen, aber es ist auch wichtig. Es gibt halt schon ein bisschen Sicherheit. Und das ist etwas, was Menschen wirklich suchen. Darf ich noch, also ich springe jetzt gewaltig, religiöse Menschen sind auch glücklicher. Und zwar, wenn es ihnen mal schlecht geht, haben sie noch etwas anderes wie eine Sicherheit. Sie haben diese religiösen Bezüge und sind nicht alleine gelassen. Das bedeutet, dass ihr Leben subjektiv gesehen glücklicher ist als solche, die sich an überhaupt nichts orientieren können, wenn es ihnen schlecht geht. Außer eben vielleicht an Freunden und Bekannten.
Es heißt aber, dass zum Beispiel der Trend zur Säkularisierung, ich meine, ich habe immer mal gelesen, es gab noch nie so wenig Christen in Deutschland wie jetzt, am Anteil der Bevölkerung, dass im Prinzip der Anteil der Leute, die eben nichts glauben und nicht ernsthaft glauben, dass das eigentlich strukturell zu einer Verringerung des Glücksgefühls führen würde, nach Ihrer Analyse.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die Leute suchen ja dann was anderes.
Alternativen, okay.
Und das ist oft höchst fragwürdig, was da gesucht wird. Da wird Göttliches in etwas ganz Seltsamem gesucht und nicht im Christentum.
Jetzt haben wir mal die Grundlage gelegt fürs Glück. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren, wie es jetzt weitergeht mit unserem Glücksgefühl. Weil wir haben ja nun, in Deutschland reden wir groß von Zeitenwende, wobei die Politik, glaube ich, das Ausmaß der Zeitenwende noch nicht erfasst hat oder den Bürger auch nicht sagen möchte. Wir haben also eine Situation, wo wir jetzt letzten paar Jahren festgestellt haben, dass der Staat nicht so gut funktioniert. Ich rede jetzt von Deutschland. Also Sie haben gerade die Bahn erwähnt, aber wir haben ja andere Dinge. Wir hatten ja im Rahmen der Corona-Politik hatten wir sehr restriktive Maßnahmen. Die Schweiz, glaube ich, hatte 3 Wochen Lockdown. Wir hatten monatelange Lockdowns. Wir haben also einen Staat, der die Aufgabe nicht mehr ganz wahrgenommen hat. Wir sehen jetzt, wir haben hohe Inflationsraten, deutlich höher als in der Schweiz. Das führt zu sinkenden Realeinkommen, müsste also zu weniger Glücksgefühl führen. Wir haben Verteilungskonflikte, wir haben perspektivisch eine alternde Gesellschaft, die wir nicht vorgesorgt haben. Also in meinen Worten würde ich sage mal, wir stehen vor einem Szenario von weniger Wohlstand, was jetzt eigentlich auch bedeutet, weniger Glück. Und das ist doch eigentlich dann für eine Gesellschaft sehr schlecht. Also insofern wäre die Frage ja erstmal, würden Sie diese Analyse teilen, dass so ein Szenario droht oder sagen Sie, nicht so relevant? Und dann sollten wir vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, ob es denn, wenn Sie jetzt mit mir gemeinsam zu Herrn Scholz gingen, was wir dann Herrn Scholz sagen würden, was er tun muss, um sowas zu verhindern.
Ich finde, Glücksforscher sollten nicht Politikern oder irgendjemandem predigen, was er tun soll, sondern wir sollten den Menschen die Möglichkeit geben, glücklich zu sein. Und wenn ein Krieg ist oder eben wenn die Infrastruktur schlecht ist, dann kann man diese Möglichkeiten viel zu wenig ausnützen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir der Regierung nicht auf Grundlage der Glücksforschung predigen, weil dann beginnt die Regierung diese Glücksindikatoren, die es ja gibt und die häufig veröffentlicht werden, dann wird die Regierung diese Glücksindikatoren eindeutig manipulieren. Es ist immer so, wenn etwas wichtig ist, beginnt die Manipulation. Und Glücksindikatoren zu manipulieren ist relativ einfach. Zum Beispiel kann man, wenn jemand sagt, er sei bei 0, dann kann man ihn ausschließen, weil das ja nicht möglich ist. Dann hätte er schon längst, er oder sie schon längst Selbstmord begangen. Und wenn jemand sagt, er ist immer bei 10, ist das auch unglaubwürdig. Und dann kann man da alles Mögliche wegstreichen und kriegt dann das Resultat, das man haben will. Und das ist bisher nicht so, weil die Regierung nicht danach gewählt wird, wie hoch der Glücksindikator ist.
Sie würden also sagen, also bei Bhutan hat ja Glück als Staatsziel. Sie würden also sagen, das sollten wir nicht machen, weil, also ich sage es mal in meinen Worten, wahrscheinlich würden Sie sagen, würden die Politiker es nicht manipulieren, wäre es ein schönes Ziel. Aber Sie glauben, statt die Probleme wirklich anzugehen, würde man sich eher auf das Manipulieren des Ergebnisses konzentrieren. Und deshalb soll man es lieber nicht machen.
Ja. Ja, und ich finde auch, ich war in Bhutan, hat schönere Berge als die Schweiz, ist ein wunderbares Land. Und jetzt kommt das Aber. Die Einwohner wissen genau, wenn sie befragt werden, was der König hören will. Das ist nicht wie bei uns, wo man eine beliebige Antwort geben kann. Die sind drauf trainiert. Der König hat bestimmt, Glück ist das Ziel. Und ja, dann sagt man eben, man sei glücklich. Ich glaube nicht, dass wir das in demokratischen Gesellschaften nachahmen sollten.
Gut, habe ich jetzt dazugelernt. Ich war vor anderer Auffassung, aber Ihre Argumentation überzeugt mich. Aber jetzt sagen wir mal, okay, jetzt gehen wir nicht zu Herrn Scholz. Das nehmen wir auch mal an, das hört auch kein Politiker zu. Denn wir beide reden jetzt mal so als ich ökonomisch Interessierter, Sie als ökonomischer Fachmann. Und wir kommen mal zum Kern des Problems. Wir haben also ein Szenario, wo der Wohlstand deutlich sinkt. Ich nehme das mal an, klammern wir mal den Krieg aus, nehmen wir mal, es gibt irgendwie einen Waffenstillstand, das geht jetzt nur rein strukturell aufgrund der Klimapolitik, aufgrund der ungedeckten Versprechen für Alter und Gesundheit, kommt der Wohlstand unter Druck. Wir werden im Gesundheitssystem sparen müssen, führt zu weniger Glücksgefühl. Wir haben weniger Einkommen, Realkommen, führt zu weniger Glücksgefühl. Wenn das weniger Glücksgefühl ist, was bedeutet das für die Gesellschaft?
Ja, das ist schon belastend für die Gesellschaft, wenn das Pro-Kopf-Einkommen wirklich drastisch sinkt, wie Sie es gerade als Möglichkeit dargestellt haben. Aber ich meine auch immer, die Menschen passen sich auch an. Es gibt ja auch Dinge, die besser sein werden in der Zukunft, zum Beispiel die Flexibilität am Arbeitsmarkt, die wir vorher besprochen haben. Das ist eigentlich was Neues. Früher hätte niemand dran gedacht, dass wenn er eine Beschäftigung aufnimmt, dass er dann frei wählen kann, ob er zu Hause arbeitet oder nicht. Es gibt also neue Freiheitsräume, die wir auch beachten sollten. Und dass man nur halbtags arbeiten kann oder drei Viertel etc. Das sind doch neue Möglichkeiten, die Zufriedenheit eher wieder anhebt. Aber Sie haben natürlich recht, wenn diese negativen Aspekte, die Sie geschildert haben, eintreffen, dann werden die Leute weniger glücklich sein und dann kann es zu ungünstigen politischen Reaktionen kommen, rechts oder links. Extremismus.
Also Sie haben ja vorhin so im Nebensatz gemeint, Frankreich ist gut, und da habe ich ja schon so ein bisschen kritisch geguckt, worauf Sie reagiert hatten. Aber nehmen wir mal Frankreich an, letzte Parlamentswahlen jetzt gerade. Das war ja so, ich habe eine Studie gelesen, wenn die nach Verhältniswahlrecht abgestimmt hätten, also so wie in Deutschland, hätten die radikalen Linken und die radikalen Rechten die Mehrheit im Parlament gehabt und nicht die bürgerliche Mitte. Ja, das zeugt doch davon, dass die Franzosen irgendwie schon ziemlich unglücklich sind, oder?
Ja, das politische System läuft nicht unbedingt so gut, aber ob die Franzosen unglücklich sind, da gibt es eben viele andere Faktoren. Nehmen wir doch die Italiener. Die Italiener, die leben in einem Staat, der nicht besonders gut organisiert ist. Und sie sind entsprechend auch nicht so besonders glücklich. Das ist eine interessante Sache. Als ich mit der Glücksforschung begonnen habe, vor ein paar Jahren, hatte ich gedacht, die Italiener sind die glücklichsten, denn ich bin viel in Italien, da ist jeder so fröhlich und aufgeräumt und so. Aber wenn man ein bisschen präziser schaut, haben die Italiener natürlich riesige Probleme mit ihrer Bürokratie. Also wenn man den Fahrausweis verlängern will, es ist fast wie in Berlin, das dauert Monate und Monate. In einem gut organisierten Staat wird das innerhalb von Stunden erledigt. Also solche Dinge, das zehrt natürlich am Glücksgefühl. Und deshalb sind die Italiener in der Tat, wenn sie befragt werden, wenn sie ernsthaft befragt werden, gar nicht so glücklich. Weniger glücklich als die Deutschen, was doch eigentlich erstaunlich ist.
Ja, es stimmt. Wobei, und sie haben darüber hinaus auch noch, jetzt glaube ich, über 20 Jahre stagnierende Realeinkommen gehabt. Also sie haben ja auch noch den Einkommenseffekt gehabt. Nicht nur den dysfunktionalen Staat, sondern eben auch den Einkommenseffekt.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal, weil Sie gerade Italien angesprochen haben, wenn wir jetzt nochmal auf die Politik gesamthaft kommen. Die EU, Schweiz ist ja nicht Mitglied, aber die EU ist ja ein zunehmend zentralistisches Gebilde. Sie haben vorhin gesagt gehabt, dass Volksabstimmungen eigentlich sehr gut sind, weil sie eben die Bürger partizipieren lassen und so weiter. Mein Verständnis war auch dem, was ich von Ihren Studien gelesen habe, aber das können Sie mich korrigieren, geht es ja vor allem auch darum, die Möglichkeit, lokale Dinge mitzuentscheiden.
Ja.
Wenn wir auf der anderen Seite aber so einen Trend haben Richtung Zentralisierung, widerspricht das dann der Glücksforschung, weil Zentralisierung eigentlich weniger Partizipation bedeutet und deshalb weniger Einflussmöglichkeit, oder sagen Sie, nee, das ist jetzt zu pauschal und das ist von mir wieder zu EU-kritisch, sondern es kommt einfach nur eine saubere Arbeitsverteilung zwischen den von EU, Staat und Gemeinde an und Bundesland.
Ja, Herr Settler, da haben Sie einen ganz wichtigen Aspekt des Glücks genannt. Ich denke, dass Dezentralisierung wichtig ist und nicht zentralisiert werden sollte. Auch gerade in Deutschland sollten die Länder und die Kommunen, wie man in Deutschland sagt, oder die Gemeinden, sollten sehr viel mehr Rechte bekommen und das dann eben mit ihren Bürgern diskutieren. Die Bürger wissen ja vor allem an ihrem Wohnort und an ihrem Arbeitsort Bescheid, wie die Dinge laufen. Das wissen die Leute in Berlin nicht. Also ich war längere Zeit, habe ich in Konstanz gewohnt, wo ich an der Universität war. Und da habe ich gesehen, dass es so etwas gibt wie eine Bodenseeregion. Die ist zusammengesetzt aus drei Ländern, zwei deutschen Bundesländern, Österreich und etwa drei Kantonen in der Schweiz. Und eine solche Einheit sollte auch eine politische Einheit werden, denn die Leute wissen ja, was da passiert und wie man das organisieren sollte. Es ist doch eigentlich vermessen zu glauben, dass die in Berlin oder in Wien oder in Bern wirklich darüber Bescheid wissen. Mein Plädoyer wäre also unbedingt zu dezentralisieren, aber stärker als heute auf Probleme zentriert. Nicht zum Beispiel der Verkehr über die Alpen. Das ist doch ein Problem, das Italien, die Schweiz, Österreich, Deutschland, vielleicht Holland wirklich zentral betreffen, währenddem Portugal hat damit nichts zu tun. Oder Lettland. Man sollte also zuerst schauen, wo sind die Probleme, und dann sollten wir entsprechende politische Einheiten kreieren. Aber das ist eine Wunschvorstellung von mir. Aber es ist ein stärkeres Zurückgehen auf Probleme und eben auf die Menschen, die durch diese Probleme betroffen werden.
Jetzt haben Sie ja gerade sehr schön dafür plädiert, dass wir nicht dem Staat das Ziel geben sollten des Glücks wegen der Manipulation. Jetzt versuche ich trotzdem nochmal einen anderen Anlauf. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel denken an die Herausforderungen, vor denen wir stehen in Deutschland, Thema Gasversorgung. Also ich habe da schon einen Podcast gemacht vor einigen Wochen dazu, wie man mit Gasknappheiten umgeht, über Anreizsysteme, über Auktionsverfahren und Ähnliches. Und aus Ihrer Forschung, die ja doch eher psychologisch ist, diese ganzen, sind ja Homo economicus-Annahmen nach dem Motto, funktionieren Anreizsysteme eigentlich? Also kann man über Anreizsysteme steuern oder sind es doch eher psychologische Faktoren, die man ansprechen muss, wenn man ein bestimmtes Verhalten bei den Bürgern befördern möchte?
Ich finde, man sollte nicht trennen zwischen ökonomischen Anreizen und psychologischen Aspekten, sondern die ökonomischen Anreize nehmen eben das Psychologische auf. Nehmen wir jetzt die Gasversorgung, auch bei uns und überall in Europa, wir sind ja überall betroffen. Wenn das eine Bürokratie zuweist, wer wie viel Gas kriegt oder Erdöl, dann nimmt natürlich die Dominanz des Staates auf das persönliche Leben enorm zu. Ich glaube, das Richtige ist in der Tat, was Ökonomen vorschlagen, nämlich die Preise sollen die Knappheit andeuten und der Einzelne kann dann entscheiden, wie er damit umgeht. Also ich war total erstaunt, dass wenn jetzt eine Knappheit an Benzin in Deutschland droht, dass genau dann der Preis heruntergesetzt werden sollte. Er müsse ja heraufgesetzt werden, damit die Leute überlegen können, sollen sie vielleicht näher an den Arbeitsort oder sollten sie besser schauen, ob ein Arbeitsort näher bei der Wohnung zu finden. Das wären die richtigen Anreize. Und das Gegenteil, dass die Kosten zu senken, führt dazu, dass noch mehr Erdöl, also in dem Fall Benzin, verwendet wird.
Ja gut, man kann ja auch sagen, das Politik hat doch versucht, das Glücksgefühl zu steigern, weil das verfügbare Einkommen der Bürger natürlich höher sein sollte, wenn sie weniger für Benzin ausgeben, wenn sie das Benzin sowieso verbrauchen. Ist dann das Modell, wo man sagt, okay, wir machen nichts, aber wir geben den Bürgern mehr Geld in die Tasche. Ist das denn der richtige Ansatz? Und ich meine, weil Sie haben so schön gesagt, Staat, da möchte ich doch noch mal ein bisschen noch mal nachhaken, weil also in meiner Wahrnehmung ist es so, in Deutschland gibt es immer wieder einen starken Ruf nach dem Staat. Das kann natürlich sein, dass es die Medien sind oder die Twitter-Leute, die so sind. Hingegen in der Schweiz gibt es ja immer einen Ruf weg mit dem Staat. Ich meine, und die USA erst recht. Wie lässt sich das denn erklären? Ich meine, warum wollen die Deutschen und die Skandinavier sind ja auch sehr staatsgläubig, warum wollen wir mehr Staat und warum wollen die Schweizer und Amerikaner weniger Staat?
Also darf ich zuerst auf den ersten Aspekt. Eine Alternative wäre gewesen, den unteren Einkommensschichten in Deutschland einfach Geld zu schicken. 300 Mark oder 500, Entschuldigung,
Euro,
300
leider.
Euro, 500 Euro oder was auch immer. Das wäre eine politische Entscheidung. Und dann könnten die Leute entscheiden, ja, fahren sie immer noch gleich viel Auto, obwohl es jetzt teuer geworden ist, oder machen sie mit den 500 Euro was anderes.
Ja.
Und das wäre doch den einzelnen Bürger, die einzelne Bürgerin ernst nehmen. Und ein Politiker kann doch nicht für jede einzelne Familie, jede einzelne Person die richtige Entscheidung treffen. Ja. Jetzt zum
Thema Staatsfreudigkeit. Ja, meine, woher kommt dieser Unterschied? USA, ich habe in der Financial Times gelesen vor einigen Jahren, da war ein Artikel, und da wurde im Prinzip gesagt, naja, man hat untersucht die Leute, die aus Skandinavien ausgewandert sind in die USA. Und da wurde die These aufgestellt, die Dynamiker, die für den freien Markt sind und für Unabhängigkeit, sind ausgewandert und die Kollektivisten sind geblieben. Ich meine, das war so ein bisschen die Kurzfassung. Jetzt könnte ich sagen, naja, Deutschland ist ja auch über Jahrhunderte ein Auswanderungsland gewesen. Vielleicht sind bei uns auch die Kollektivisten geblieben. Und die Schweiz ist ja ein Einwanderungsland und vielleicht kommen da die Dynamiker mehr in die Schweiz. Das wäre jetzt mein Ansatz der Erklärung. Aber Sie sind ja Profi. Was sagen Sie denn?
Also früher war ja die Schweiz ein starkes Auswanderungsland. Es sind Hunderttausende von Schweizern Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfangs 20. Jahrhundert, besonders in die Vereinigten Staaten und aus Südamerika ausgewandert. Also historisch kann man es nicht gut erklären. Ich glaube, dass wir in der Schweiz glauben, dass die Entscheidungen besser durch die Bürger für sich selbst gelöst werden, anstatt dass einer, nicht Politik, sondern einer Administration, einer Verwaltung zu überlassen, weil da selbstverständlich riesige Fehler passieren und ein ganz
Da muss ich noch mal nachhaken, dass die Schweizer sagen das, und obwohl wir beide wissen, dass das Schweizer Gemeinwesen extrem gut funktioniert. Das sieht man an der Bahn, sieht man an Ausweisen etc. etc. Wir in Deutschland haben jetzt seit Jahren, kriegen wir vor Augen geführt, dass das öffentliche Gemeinwesen nicht funktioniert. Ich meine, Bahn, Sie haben Berlin im Nebensatz erwähnt, das stimmt in der Tat, wenn Sie in Berlin einen Ausweis verlieren, haben Sie ein Problem, dann können Sie eigentlich monatelang dürfen Sie das Land nicht mehr verlassen, weil Sie keinen neuen bekommen. Und trotzdem ist der Ruf immer, wenn immer was ist, nach mehr Staat. Das müssen Sie, da muss ich nochmal nachfragen. Ist das einfach nicht erklärbare deutsche Kultur? Oder?
Ja, Ich glaube, da ist eine gewisse Tradition drin, nicht vom Kaiserreich her bis heute. Also ich kann sowas auch nicht erklären. Sie sagen, es ist an sich seltsam. Es müsste ja eigentlich umgekehrt sein, aber es ist nicht.
Jetzt haben wir noch einen weiteren Aspekt. Die alte Bundeskanzlerin, die hat ja dann auch sowas gemacht wie Nudging, heißt das so. Nudging ist so ein bisschen so der Versuch quasi, ja, eigentlich ist eine politisch legitimierte Manipulation. Jetzt weiß ich nicht, ob es in ihr Gebiet hineinfällt, aber wenn wir jetzt blicken auf die Situation mit den Gasknappheiten, mit diesem ganzen, mit dem Thema, dass der Wohlstand unter Druck kommt, dass das Glücksgefühl unter Druck kommt. Was halten Sie von dem Instrument des Nudgings? Ich meine, sagen Sie, das ist völlig, völlig schlecht?
Ich finde, die Idee des Nudging ist interessant, weil es öffnet ja, es erlaubt immer noch Freiheitsraum. Man kann ja dagegen sein. Aber ich glaube, man nützt aus, dass die Leute in irgendetwas reinrutschen. Wir hatten kürzlich in der Schweiz etwas, was auch in Österreich und Deutschland wichtig ist, nämlich die Organspende. Also Organverwendung genauer. Und da haben wir drüber abgestimmt in der Schweiz, ob wer Nein sagt, braucht die Organspende nicht zuzulassen nach dem Tod. Aber wenn man nichts sagt, ist es erlaubt. Und da wurde vorher viel drüber diskutiert. Und das finde ich die richtige Lösung, dass man die Vor- und Nachteile der beiden Verfahren ansieht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht, wie die Entscheidung dann rauskommt, sondern dass die Bevölkerung, die Individuen, die einzelnen Personen, die Argumente hören und mitentscheiden können. Und dann wird auch das Ergebnis akzeptiert. Das ist noch das Interessante.
Genau, weil Sie im Prinzip sagen, das Instrument ist gut, aber das Instrument muss eben wieder breit getragen werden und sollte manipulativ verwendet werden.
Ja, ja, und das sollte auch in deutschen Gemeinden, könnte man ja viel mehr direkte Mitbestimmung einführen und da würden ja die Leute dann untereinander drüber reden, ja, was ist jetzt sinnvoll? Soll da zum Beispiel die Straße verbreitert werden oder soll eine Umgehungsstraße und gibt es dann höhere Steuern und was auch immer?
Es gibt ja aber in Deutschland jetzt diese ganze Überlegung bei der Windkraft, dass man sagt, man möchte die Dörfer, die Orte, wo die Windkrafträder gebaut werden, an den finanziellen Erträgen beteiligen. Also ist das, weil Sie haben ja gesagt, Sie sagen ja mitentscheid, und wir sagen mitverdienen. Ist das gleichwertig?
Also ich würde das unbedingt befürworten. Also solche Windkraftwerke haben ja ein paar negative Effekte für die umliegenden Einwohner. Und die müssen müssen kompensiert werden. Und dann würde ich mir eben vorstellen, dass man bei einer Volksabstimmung diese beiden Aspekte, ja, wir kriegen ein bisschen Geld, dass wir das tolerieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir das brauchen, dass das abgewogen wird. Und wenn dann eine Volksabstimmung stattfindet, werden diese Anlagen dann auch akzeptiert.
Professor Frey, Sie sind ja nun eine Legende. Ich habe ja nochmal mich auch vorbereitet und Sie haben ja, sind ja überall in Rankings ganz weit vorne und ich glaube, das Handelsblatt hatte Sie sogar gerankt als für Lebensleistung der Volkswirt Platz 1 mit der linksten, das war Wikipedia, war mit der größten Lebensleistung. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Jahrzehnte Forschung zurückblicken, was war denn für Sie eigentlich, wo Sie sagen würden, da waren Sie selbst echt überrascht?
Außer von meiner Frage jetzt. Also darf ich sagen, worauf ich wirklich stolz bin?
Unbedingt, das zählt genauso als Antwort.
Ja, nicht auf meine eigenen Leistungen, sondern auf die Leistungen meiner früheren Assistenten. Ich hatte ja auch immer Frauen. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass sogar fünf von ihnen sind an den Top-Universitäten Amerikas gelandet und sind Professorinnen, sind sogar drei Frauen und zwei Professoren geworden. Und einige natürlich in Europa. darauf bin ich wirklich stolz, dass Sie bei mir vielleicht irgendetwas gelernt haben, was Sie nachher in der akademischen Welt gebrauchen konnten. Das ist für mich eigentlich, wenn ich zurückschaue, das Allerwichtigste.
Jetzt könnte ich lange anfangen und könnte sagen, ja, Sie haben auch über Aktiengewinne und ähnliches und Finanzmarktbehavior und ähnliches geschrieben, habe ich auch alles schon gelesen. Das machen wir vielleicht mal beim anderen Mal. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung dieses Gesprächs, Professor Frey. Ich würde an dieser Stelle Ihnen sehr, sehr herzlich danken für die Einführung ins Glück. Herzliche Grüße nach Zürich und in der Hoffnung, dass sozusagen wir mit unserem Gespräch doch den Beitrag dazu leisten, dass irgendwelche Dinge in die Wege geleitet werden, um das wahre Glücksgefühl zu steigern in Deutschland und nicht nur die Systeme zu manipulieren.
Und ich bedanke mich für das sehr freundliche Gespräch, das mir Freude gemacht hat. Dankeschön.
Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Professor Bruno Frey. 5 Beobachtungen zum Abschluss. Erstens, wir sind in Deutschland glücklicher, als man denken mag. Ich finde es eine erfreuliche Nachricht, dass wir im Weltglücksranking auf den Platz 17 vorgerückt sind. Ich hoffe, es gelingt uns auch in den kommenden Jahren, diese Position zu halten. Zweitens, es ist nicht Ungleichheit, die unglücklich macht, sondern es ist die finanzielle Lage. Das ist ganz eindeutig das Ergebnis sowohl von Nicolas Sommet wie auch aus den aktuellen Umfragen. Drittens, Institutionen mit Sprache zählen. Der Kernbefund von Frey, wonach Institutionen und politische Teilhabe Unterschiede im Glücksgefühl erklären, ist heute aktueller denn je. Deutschland braucht Reformen. Ich denke, Deutschland braucht Reformen auch, um das Vertrauen in Institutionen wiederherzustellen. Ich hoffe, dass es das gelingt. Beobachtung Nummer 4, wir haben es angesprochen, Social Media. Eigentlich wissen wir das alle, Social Media macht nicht glücklich. Und Punkt 5, wir können eine Menge von Nordeuropa lernen. Island, Dänemark, Schweden, Norwegen sind die Top-Länder, die Finnland folgen, welches seit 9 Jahren den ersten Platz innehat. Das heißt, wir sollten dahin blicken. Und was können wir lernen? Nun, Nordeuropa hat genau das, was Bruno Frey und andere fordern. Funktionierende Institutionen, hohe soziale Unterstützung, hohe Bildung, geringe Korruption und vor allem hohes Vertrauen in die Gesellschaft. Das sind Faktoren, die wir auch in Deutschland gezielt stärken können und sollten. Soweit die heutige Ausgabe von BDO Refresh. Ich hoffe, Sie teilen meine Auffassung, dass es ein hochinteressantes Gespräch war, aus dem man eine Menge lernen kann. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Da wollen wir uns beschäftigen mit der Ethik der KI. Bis dahin wünsche ich alles Gute, Ihr Daniel Stelter.